einen schönen guten Morgen. Alle, natürlich speziell an alle, die ich hier noch nicht begrüßt habe, ins Online-Meeting und nach Adelberg. Ich darf heute wieder predigen, wie ihr seht. Das heißt, euch aus Gottes Wort vorlesen und das auch erklären. Ja. Wir dürfen wirklich wissen, es ist Gottes Wort. Ich weiß nicht, wir machen das hier normalerweise nicht, aber es gibt Gemeinden, da wird bei der Predigt immer aufgestanden, wenn der Bibeltext vorgelesen wird. Weil es Gott ist, der spricht. Wie wäre es, wenn wir das heute einfach auch mal machen? Es ist Gottes Wort und wenn Gott redet, dann ist es auch angebracht, wer kann und möchte, auch aufzustehen. Deshalb, wer kann und möchte. Markus 9, Abvers 14. Ich lese die ganzen Verse einmal vor, 14 bis 29. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zur gleichen Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Das Wort Gottes. Dürft euch setzen. Ja, beim letzten Mal in Markus, das letzte, was wir in Markus gesehen hatten, war die Begebenheit auf dem Berg der sogenannten Verklärung. Jesus hat drei seiner Jünger mit sich genommen, ist mit ihnen auf einen Berg gegangen und wurde dort verklärt. Also seine Herrlichkeit, die er als Sohn Gottes hat, leuchtete hervor, wie sie das sonst nie tat in seiner Erdenzeit. Und das geschah als Ermutigung für die Jünger, weil sie gerade in einer sehr schweren Phase sind. Jesus hat ihnen gesagt, er wird sterben, all ihre Hoffnungen und ihre Erwartungen an ihn werden so erstmal nicht erfüllt. Er wird nun nicht bald König, er wird sterben. Und auch sie werden zu leiden haben, wenn sie ihm als einem sterbenden, leidenden Messias nachfolgen. Das war neu, das war hart, das war unerwartet. Und das war natürlich eine große Herausforderung, Prüfung für die Jünger. Und um ihnen darin eine Ermutigung zu geben, durften sie diese Erscheinung auf dem Berg sehen. Aber nur drei der 12. Heute treffen wir die anderen 9 und erfahren, wie es ihnen ging. Und interessanterweise hatte der Herr für sie etwas ganz schön Gegensätzliches parat. Während die einen eine geistliche Hocherfahrung auf dem Berg machen durften, mussten die anderen eine geistliche Niederlage im Tal erfahren. Interessant, oder? Klingt fast schon ungerecht. Aber Gott ist nicht ungerecht. Und so sehen wir auch daran, dass Gott eben oftmals ganz schön unterschiedlich mit seinen Jüngern verfährt und doch für alle das Beste im Sinn hat. Auch mit den Neuen, die im Tal geblieben sind. Auch wenn die Situation gewiss erstmal sehr beschämend und unschön war. Steigen wir ein in die Situation. Also wie gesagt, das Letzte, was geschehen ist, Jesus war mit drei Jüngern auf dem Berg. Er kommt nun wieder herunter mit seinen drei Jüngern und trifft dort die anderen Neun. Ja, sie waren irgendwo in Galiläa, man weiß nicht genau, scheinbar in einem Dorf. Und als Jesus sie vorfindet, sieht er sie nicht allein, sondern eben in einer großen Menge und sieht, wie Schriftgelehrte mit ihnen streiten. Wir lesen, dass er, ja, erstmal als er kommt, ja, läuft die Menge auf ihn zu, die davor ganz gespannt und schaulustig der Diskussion gefolgt ist, weil sie jetzt wohl erwartet, oh, Jesus ist da, jetzt kommt eine spannende Wendung in diese Geschichte. Und Jesus fragt speziell die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Ja, also er steht nun auch, wir sehen auch da schon, er steht jetzt seinen Jüngern bei, er nimmt das in die Hand, warum streitet ihr euch mit ihnen? Aber die Schriftgelehrten antworten nicht. Und so antwortet der Mann, der Auslöser für diese letztendliche Debatte war. Vers 17, einer sprach aus der Menge, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Ein Mann mit einem besessenen Sohn. Und dann am Ende von Vers 18 sehen wir, was das Problem ist. Er hatte diesen Sohn gebracht, er wollte ihn eigentlich zu Jesus bringen, er traf Jesus nicht an, fragte deshalb seine Jünger und sie schafften es nicht, diesen bösen Geist auszutreiben. Und allen Anschein nach waren auch wie immer Schriftgelehrte in der Nähe, wenn Jesus mit seinen Jüngern in der Öffentlichkeit ist oder auch nur seine Jünger. Und die nahmen das gleich zum Anlass und griffen die Jünger an. Wir lesen nicht genau von dem Inhalt des Gesprächs, aber es ist natürlich sehr naheliegend. Ja, sie sehen, oh, die konnten hier ein Wunder nicht tun. Daran seht ihr es doch, das sind alles nur Scharlatane, das ist nicht von Gott. Und genauso wenig wie ihr, so auch euer Meister. Er ist nicht der Messias und kein von Gott gesandter Mann. Und ja, es war ein Wortwechsel, den sie hatten. Also die Jünger hielten natürlich dagegen, waren aber durch ihr Versagen natürlich in einer ganz schön schlechten Ausgangsposition. Der Mann, Vater des Jungen, erklärt Jesus die Situation. Und nun lesen wir in Vers 19 von der Reaktion des Herrn. Beziehungsweise, ich habe jetzt was übersprungen, ich wollte eigentlich noch auf etwas anderes eingehen, bevor wir dazu kommen. Noch etwas anderes Interessantes, was ich hier nicht übergehen möchte. Vers 18 beschreibt ja der Mann, wie es seinem Sohn geht. Und hier ist interessant, dass uns diese Symptome dieser Besessenheit sehr stark an eine uns bekannte Krankheit erinnern, nämlich die der Epilepsie. Ja, der Junge, also es sind Anfälle, die plötzlich auftreten, der Junge fällt davon hin, hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Das sind alles Anzeichen, mit denen man eine Epilepsie beschreiben würde, einen epileptischen Anfall, bei dem der ganze Körper krampft für einen Moment, die Person verliert Bewusstsein und Kontrolle, bis der Anfall vorbei ist. Und das hat natürlich wieder viele Skeptiker und Kritiker auf die Bühne gerufen, die gesagt haben, ah, da sehen wir es doch, dieser Junge war gar nicht besessen, der war einfach nur krank, der hatte Epilepsie. Und wie das damals eben so getan wurde im Altertum, man konnte sich das nicht erklären und hat das auf böse Geister geschoben. Nun brauche ich natürlich gar nicht viel Argumentation als bibelgläubiger Christ, um zu sagen, nein. Wenn die Bibel sagt, dieser Junge war besessen, dann war dieser Junge besessen. Punkt. Und doch finden wir noch mehr in der Bibel, was uns das auch bestätigt. Ja? Denn ja, die Bibel beschreibt uns an dieser und an anderer Stelle, dass Krankheiten durch dämonischen Einfluss ausgelöst werden. Aber sie beschreibt uns auch oft Krankheiten, die nicht durch dämonischen Einfluss ausgeübt werden. Interessanterweise wird sogar in Matthäus 4, Vers 24, das Wort, das, also noch vorweg, in der Parallelstelle zu unserer Stelle, beschreibt Matthäus sogar diesen Jungen mit einer Krankheitsbezeichnung, die in der Schlachte mit mondsüchtig wiedergegeben ist, die unterschiedlich gedeutet werden kann, aber womit man wohl auch Epilepsie beschrieben hat. Und in Matthäus 4, Vers 24 wird diese Krankheit sogar der Besessenheit gegenübergestellt. Das heißt, die biblischen Schreiber sind sich vollkommen bewusst, es gibt Krankheit, die ist nicht von bösen Geistern ausgelöst. Aber wir lernen eben auch, es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch von bösen Geistern ausgelöste Krankheiten. Das tritt in den Evangelien häufig auf. Wir finden das auch in der restlichen Bibel sehr selten. Diese starke dämonische Aktivität ist besonders in den Evangelien. Deshalb braucht es uns auch nicht verwundern, dass wir damit in der Regel nicht so oft konfrontiert werden wie Jesus, vielleicht auch nie. Ich würde mich freuen, wenn nie. Aber wir lernen aus der Bibel, es gibt dieses. Der Junge ist besessen und hat dadurch eine Art Epilepsie und ist gleichzeitig taub und stumm. Taub. Von Taubheit. Hört man mich?
Schon. Nee, wollte nur gucken.
Ah, okay. Die Kamera stimmt. Okay. Von Taubheit. Lesen wir hier, stumm nennt ihn Jesus später noch. Sagt du sprachloser und tauber Geist. Also, ein Junge mit sehr viel Leid, ein Vater mit einer Bitte, Jünger, die es nicht geschafft haben, dieser Bitte nachzukommen und Pharisäer oder Schriftgelehrte, die sie dafür angreifen und eine ganze Gruppe von Menschen, die sich das Ganze sehr gespannt mit anschaut. Darauf trifft Jesus, als er vom Berg kommt, und seine Reaktion sehen wir in Vers 19. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Starkes Wort, das hier auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit erregen sollte. Und auch das Erste, was uns in das eigentliche Hauptthema dieses Abschnittes hineinführt, nämlich Glaube bzw. Unglaube. O du ungläubiges Geschlecht, sagt der Herr. Und was der Herr hier zum Ausdruck bringt, was wir hierin erkennen können, ist, und auch darauf aufmerksam gemacht werden, ist die tiefe Tragik, die eigentlich mit dem Unglauben verbunden ist. Die Tragik des Unglaubens. Das ist quasi mein erster Punkt für die, die mitschreiben. Tragik des Unglaubens. Ja, manche haben angenommen, dass Jesus hiermit ganz speziell ein Tadel an die Jünger richtet. Oh, ihr ungläubigen Jünger, ihr konntet dieses Wunder nicht tun, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Das stimmt, ja, es lag an Unglaube. Aber ich bin überzeugt, er meint nicht nur und auch nicht mal in erster Linie die Jünger damit. Denn er sagt, du ungläubiges Geschlecht. Das ist ein Wort, das ist viel zu groß für 9 Männer. Du ungläubiges Geschlecht, damit meint er wie immer sein Volk, seine Generation seines Volkes, mit dem er hier konfrontiert ist. Und dass er hier, wie sehr oft, oder wo er hier ein Bild davon sieht, wie es um dieses ganze Volk bestellt ist. Er sieht, ja, vor sich diese Jünger, die dieses Wunder nicht tun können, aus Unglaube, aber noch viel schlimmer, dann diese Schriftgelehrten, die so sehr in ihrem Unglauben sich verbissen haben, dass sie jede Möglichkeit nehmen, um den Anspruch von Jesus zu bekämpfen. Er hat 1000 Wunder getan, aber ein Wunder, das seine Jünger nicht tun können, ist Grund genug zu sagen, das ist alles nicht echt. Das ist Unglaube, das ist tief entschlossener, verbissener Unglaube unter den Schriftgelehrten seiner Zeit. Und außenrum, viele Menschen, die widersprechen vielleicht nicht, die stimmen aber auch nicht zu. Die sind immer gern da, um zuzugucken. Es gab ja noch kein Fernsehen, ja, man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreiben. Die freuen sich, wenn Jesus auf einmal da ist. Oh, jetzt passiert was Spannendes. Aber die werden wie immer weggehen, ohne Herzensveränderung. Ohne zu denken, oh, wenn dieser Mann diese Wunder tun kann, dann ist das doch der Gesandte Gottes und dann hat er einen ganz besonderen Anspruch auf mich. Nein, das ist nur Unterhaltung für sie. Nur Unterhaltung. Und das Ganze wird noch schlimmer dadurch, Jesus hat nun einige Zeit Abstand zu der größeren Volksmenge gesucht und trifft nun das erste Mal seit einigen Wochen wieder in Galiläa auf eine Menge und mit einer Bitte zur Heilung. Und was er sieht, ist, dass sich in den letzten 2, 2,5 Jahren im Grunde nichts getan hat. Absolut nichts. Weiterhin Unglaube von allen Seiten. Und das bringt ihn zu diesem Seufzen, zu dieser Aussage. Und ja, bringt hier wirklich sein Herz zum Ausdruck. Ja? Also das ist ja tief emotionale Sprache hier, oder? Oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Es ist ein Ertragen. Er will damit nicht konfrontiert sein, oder? Es ist ihm eine Last, das Tag für Tag mit ansehen zu müssen. Es spricht von Ärger, von Enttäuschung, von Unmut, von Frustration, oder? Wenn man so vom Herrn Jesus sprechen darf. Aber er spricht hier ja auch so. Aber das ist nicht unbegründet. Das ist nicht unbegründet. Denn es ist nicht einfach nur ein Mann, der 2 Jahre sich investiert hat, um dann zu sehen, dass es nichts gebracht hat. Für uns schon Grund genug zur Frustration. Es ist ein Mann, der die tiefe Not sieht, die mit diesem Unglauben verbunden ist. Er kam zu diesem Volk, um ihm Heil zu bringen. Er kam als der verheißene Retter, der, auf den sie immer gewartet haben. Und natürlich noch mehr, ja, er weiß, dass er abgelehnt wird. Aber er weiß auch, dass sein noch tieferer Sinn seines Kommens die Erlösung der Menschen von der ewigen Höllenstrafe ist. Er weiß und sieht, dass diese Menschen und alle Menschen mit ihrer Rebellion gegen Gott auf die ewige Hölle zugehen. Das lehrt die Bibel klar. Das ist das Schicksal, auf das jeder Mensch normalerweise zuläuft. Ewige Strafe für ein ganzes Leben ohne und gegen Gott, ob man es merkt oder nicht. Und er sieht diese tiefe Tragik und diese tiefe Tragik und die Liebe, die er für diese Menschen hat, brachte ihn dazu, in diese Welt zu kommen. Aber er wird beständig damit konfrontiert, dass das Einzige, was der Herr fordert, um die Erlösung in Empfang zu nehmen, der Glaube, beständig verwehrt wird. Dass eine ganze Menschheit, der die Errettung mit beständig hingehalten wird, sie ablehnt und stur in die Verdammnis geht. Ich finde, das ist Grund für Frustration, oder? Ich denke, es sollte uns auch dazu bringen, habe ich diese Sicht auf die Welt. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht, dass wir alle frustriert durch das Leben gehen. Aber eine gewisse ein gewisses Bewegtsein von diesem Zustand würde uns, glaube ich, gut tun, oder? Es wäre dem angemessen, was wir alle als wahr bekennen. Und es würde uns vielleicht auch nicht so sorglos durch den Tag laufen lassen, wenn wir wie der Herr vor Augen hätten, dass die Menschen durch ihren Unglauben sich in die ewige Verdammnis stürzen. Und ich glaube, dieses Wissen könnte und würde uns dazu bringen, besser mit dieser Welt, der Welt auch ein besseres Zeugnis zu sein. Natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich genauso an diesem Unglauben festhalte, dann sollte ich mir natürlich genauso bewusst machen, was für eine Frustration und wie tragisch diese Entscheidung ist, mich dazu bewegen, sie zu ändern, dem Herrn im Glauben zuzuwenden. Unglaube ist tragisch. Unglaube ist schlimm, weil so viel durch ihn verspielt wird. Das war das Erste, worauf ich den Fokus setzen wollte. Ich folge nun der Geschichte weiter. Also Jesus tut diesen Ausspruch und sagt dann, bringt ihn zu mir her. Sie bringen ihn zu ihm, diesen Jungen, um den es geht. Und sobald der Geist durch die Augen des Jungen ihn sieht, beginnt quasi wieder so ein Anfall. Ja, es heißt hier, er zerrte ihn und fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. So wieder ein Auftreten, wie wir es von einem epileptischen Anfall kennen, wahrscheinlich. Wir sehen auch, das ist natürlich auch wieder ein Zeichen hier für diese Besessenheit. Es tritt gerade auf, wenn er den Herrn sieht. Und wir lesen auch weiter unten, es tritt sonst extra in gefährlichen Situationen auf, in der Nähe von Feuer oder Wasser. Also wir sehen wirklich, dieser Dämon wollte dieses Kind töten, weil Dämonen böse sind und nur Zerstörung suchen. Der Junge wird gebracht. Wahrscheinlich geht der Herr mit ihnen ein bisschen weg von der Volksmenge, wird herausgebracht. Und nun fragt er diesen Mann etwas. Er fragt ihn, wie lange es schon so geht, und der Mann gibt Antwort, dass er schon von Kindheit an, als ein kleines Kind war, passiert das schon so, und der Vater ist seit vielen Jahren damit beschäftigt, dieses Kind immer wieder zu retten aus Feuer und Wasser. Und die ganze, auch hier wieder die Tragik dieser Situation kommt zum Ausdruck. Aber Jesus fragt das natürlich nicht, um Informationen zu sammeln. Er weiß alles. Er fragt, um in ein Gespräch mit diesem Vater zu kommen. Denn am Ende seiner Antwort, angesichts seines wieder so elend daliegenden Sohnes, sagt er nun, was in seinem Herzen ist. Und das wollte der Herr hören. Und zwar am Ende von Vers 22. Markus 9, Vers 22 sind wir jetzt. Habe ich das nicht gesagt, wo wir sind?
Doch.
Schon? Okay. Alles gut. Also am Ende von Vers 22 sagt er zu Jesus, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und das ist nun natürlich das führt uns in den Kern dieses ganzen Abschnittes. Ja? Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schlimm Unglaube in sich ist. Aber wenn wir alle ehrlich sind und sündigen Menschen, sitzt der Unglaube allen tief in den Knochen. In jedem gefallenen Menschen steckt die Grundneigung, Gott nicht zu vertrauen und nicht zu glauben. Und so auch dieser Mann. Steht hier vor Jesus, vor dem Mann, der jede Krankheit, der damals auf der Erde war und bereit war, jede Krankheit von jedem Menschen zu nehmen, der ihn darum bittet. Aber sieht auch seinen Sohn, wie er wie so viele Jahre so elend dran liegt, denkt vielleicht daran, dass es gerade seine Jünger schon nicht geschafft haben und sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und darin kommt natürlich tiefer Zweifel zum Ausdruck. Darin stellt er schon in seiner Bitte in Frage, dass Jesus es kann. Er zweifelt. Er zweifelt nicht nur. Ja? Würde er zu 0% in seinem Herzen denken, dass Jesus ihn heilen kann, wäre er nie gekommen. Nein, aber er hat diesen Weg auf sich genommen und spricht jetzt zum Herrn. Er hat einen Glauben in seinem Herzen, aber eben auch Zweifel. Und ich denke, das ist ein Zustand, den jeder Christ schon mal erlebt hat. Dass im Herzen Glaube und Zweifel gemischt miteinander vorhanden sind und miteinander kämpfen. Und beide wollen uns in eine unterschiedliche Richtung ziehen. Gott zu vertrauen oder eben lieber nicht. Gott vertrauen, um vielleicht seinen Segen zu bekommen, oder lieber nicht, um nicht enttäuscht zu werden. Glaube und Zweifel vermischt im Herzen. Und diesen Punkt möchte der Herr Jesus bei diesem Vater angehen. Er möchte ihn dahin führen, diesen Zweifel, diesen Unglauben zu überwinden. Und auch das dürfen und sollen wir hieraus lernen. Das und wie wir Unglaube überwinden können. Jesus antwortet ihm nach der Schlachtübersetzung, also er sagt, wenn du kannst, und Jesus sagt, wenn du glauben kannst. Das ist ein bisschen interpretiert, wörtlich steht einfach nur, wenn du kannst. Also es kann entweder das bedeuten, oder wie es in der Elberfelder suggeriert wird, dass er das fragend wiederholt, wenn du kannst? Du sagst zu mir, wenn du kannst? Wirklich? Du glaubst nicht, dass ich kann? Er greift diesen Punkt auf, stellt ihn in Frage und schiebt noch eine weitere, sowohl ermutigende als auch ermahnende Aussage dahinter. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ich kann, aber kannst du glauben? Eigentlich eine gute Frage, oder? Kannst du glauben? Kann ich glauben? Kann ich Glaube erzeugen? Ist Glaube nicht eher etwas, was mit mir geschieht? Ich werde einfach überzeugt? Ich meine, ich kann mich jetzt ja nicht einfach hinstellen und mich so sehr anstrengen, bis ich endlich glaube, dass jetzt Sommer ist und das damit in die Realität umsetzen. Und hier möchte ich einen kurzen Exkurs über das Thema Glaube dazu ansetzen. Ja, es ist in einem gewissen Maß wahr. Ich kann nicht einfach so wirklich alles glauben. Ja, um wirklich zu glauben, brauche ich eine Grundlage dafür. Ich brauche ein gewisses Wissen. Ich brauche eine Grundlage, auf die ich mein Glauben aufbauen, mein Vertrauen setzen kann. Um zu glauben, muss ich wissen. Aber das ist eben nur ein Teil von Glaube. Traditionell wird in der Theologie Glaube in drei oder setzt sich wahrer, echter, rettender Glaube aus drei Punkten zusammen. Der erste ist eben die Kenntnis. Ja, ich muss wissen, um zu glauben. Um zu glauben, dass Jesus der Messias ist, muss ich wissen. Ich muss wissen, dass es ihn gab, dass er gelebt hat, dass er von Gott beglaubigt wurde, dass er am Kreuz starb und auferstanden ist. Ich muss das erstmal wissen, sonst kann ich daran nicht glauben. Das zweite, das ist auch eher etwas, was dann sich aus diesem Wissen eben ergibt, ist die Zustimmung. Ja? Ich stimme, mein Herz stimmt dem zu, ja, okay, ich weiß das und ich erkenne, das ist glaubwürdig. Wird auch teilweise als die emotionale Komponente beschrieben. Aber dann gehört eben noch ein dritter Punkt dazu, das Vertrauen. Das ist der Willensentschluss. Ich entscheide mich, darauf zu vertrauen. Auch das gehört zu rettendem Glauben dazu. Und auf diesem Hintergrund fällt es auch leichter, den Umgang mit Zweifel und Unglaube, mit dieser Situation, dass Glaube und Unglaube beides im Herzen vorhanden ist, wie damit umzugehen ist. Um ein Bild zu malen: Wenn ein Mann mit einem Aufzug ein Gebäude hochfahren will, muss er erstmal wissen, dass es diese Maschine hier gibt und dass die ihn hochbringen kann. Er muss davon wissen. Er muss irgendwo davon überzeugt sein, dass das funktioniert. Und zuletzt muss er sich entschließen, hineinzugehen. Nur dann kommt er nach oben. Oder? Nun gibt es Menschen, die kämpfen mit sogenannten Phobien. Ja, Phobien, das bezeichnet irrationale Ängste. Also die Menschen haben Angst vor etwas, was es nicht wert wäre, davor Angst zu haben. Zum Beispiel vor Spinnen oder vor engen Räumen oder eben vom Aufzugfahren. Vielleicht, weil man mal eine schlechte Erfahrung hatte oder einfach aus dem Nichts heraus. Angst vor dem Aufzugfahren. Einer solchen Person könnte ich viel erklären, dass dieser Aufzug wirklich funktioniert. Ich könnte ihm das TÜV-Siegel zeigen, könnte mich ein paar Minuten mit ihm vor den Aufzug stellen, damit er sieht, okay, der fährt wirklich hoch und runter, da gehen auch schwerere Leute rein als ich und bei denen funktioniert es auch. Bei uns im Aufzug könnte man ja sogar durchs Glas die Stahlseile sehen, dass die wirklich nicht angerissen sind. Es gibt allen Grund, darauf zu vertrauen. Und trotzdem würde diese Person vor dem Aufzug mit Zweifeln überschüttet werden, mit Hemmungen dort hineinzugehen. Sie hätte die Grundlage zu glauben und doch Zweifel im Herzen. Und hier wird dann dieser dritte Punkt wichtig. Diese Person kann glauben. Sie kann nach oben kommen. Sie steht vor der Aufgabe, sich zwischen ihren Zweifeln und ihrem Glauben zu entscheiden. Vor der Verantwortung, in den Aufzug zu steigen. Und egal wie zitternd sie in diesen Aufzug steigt, sie wird nach oben kommen. Weil die Funktion des Aufzugs nicht abhängig ist vom Glauben oder Unglauben der Person. Und in einer ähnlichen Situation ist eben der Vater. Er hat Grundlage zu glauben. Er hat Grundlage zu glauben. Jesus hat über Monate laute Wunder getan. Er ist der beglaubigte Messias. Seit über 2 Jahren geht das schon so. Er hat Grundlage und doch Zweifel. Und nun steht er vor der Verantwortung, sich zwischen Glaube und Zweifel zu entscheiden. Und so sehen wir, dass der erste Teil des Ausrufes ist, den er tut: Ich glaube. Und das ist eine Entscheidung. Er sagt: Ich glaube. Herr, ich glaube. Und das gleiche Prinzip gilt, wenn heute eine Person mit Zweifel an unserem Herrn Jesus, an Gottes Wort und an sonstigen Dingen eben kämpft. Wir haben Grundlage, an den Herrn zu glauben. Und wenn es natürlich daran scheitert, dass ich einfach die Bibel gar nicht kenne und kaum etwas weiß über Jesus, dann ist es natürlich dran, diese Defizite aufzuarbeiten. Ja. Wenn ich Zweifel an Gottes Wort habe, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so arg weiß, wie das so zustande gekommen ist, dann ist es dran, sich damit zu beschäftigen, oder? Und auch kann es sein, wenn ich die Grundlage aufgebaut habe, dass Zweifel in meinem Herzen aufkommen. Ja? Weil vielleicht einfach aus dieser Scham heraus, dass ich weiß, dass so viele in der Welt das anders sehen. Vielleicht schürt auch einfach der Teufel diese Zweifel oder aus sonstigem Grund heraus. Irrationale Zweifel, irrationale Ängste. Und auch hier gilt es, auch heute, dann diese Entscheidung zu treffen. Herr, ich glaube deinem Wort. Ich glaube nicht diesen ständig auf mich einstürmenden Gedanken. Ich glaube, ich habe erkannt und glaube, dass dein Wort vertrauenswürdig ist, dass dein Evangelium vertrauenswürdig ist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du mich wirklich mit all meiner Schuld und Sünde annimmst. Obwohl ich mich wirklich nicht so fühle, als wäre ich dazu würdig. Und ich fühle mich auch nicht besonders errettet, aber ich glaube es, weil es dein Wort sagt. Ich entscheide mich zu glauben. Das ist der erste Punkt, den wir von dem Vater lernen. Und der zweite, das ist natürlich auch das, was schon sehr vielen Christen auch wirklich ein Trost geworden ist, dass dieses Gebet in der Bibel steht. Er sagt erst: Ich glaube, Herr, und dann: Hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Das zeigt auch, dass er bei seiner Entscheidung, ich glaube, immer noch genauso einen Sturm von Zweifel im Herzen hat. Aber er bringt diese Zweifel dem Herrn. Wir haben die Verantwortung zu glauben, aber wir haben ehrlich gesagt keinen Zugriff, diese Zweifel einfach auszuschalten. Ja, das können wir nicht. Und doch ist das ein elender und kräftezehrender Zustand. Und so können wir in dieser Situation auch nur tun, was dieser Mann, dieser Vater tut, es dem Herrn im Gebet bringen. Ich glaube, Herr, hilf du mir loszukommen von meinem Unglauben. Ich bitte dich um Rettung für meinen Sohn und ich bitte dich für mich um Rettung von meinem Unglauben. Herr, rette uns. Ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Wir lernen von diesem Vater, dass es eben nicht, wie man so oft meint, nötig ist, zuerst alle Zweifel abgelegt zu haben, um zu Jesus ins Gebet zu kommen, sondern dass wir mit all diesen Zweifeln zum Herrn kommen können. Egal wie, und wenn ich unsicher bin und sonst etwas. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich sehr von Zweifeln umgetrieben war. Wirklich sehr, bis ich alles in Frage gestellt habe. Bis zur Bibel, der Existenz Gottes und alles. Dass ich irgendwann nur noch beten könnte: Herr, ich weiß nicht mal mehr genau, wer du bist, aber ich bitte dich, hilf mir es zu erkennen und mach mich frei von diesen Zweifeln. Und ich kann bekennen, genau das hat der Herr getan. Dieses Gebet erhört. Wie gehen wir also mit Unglaube um? Wir haben die Verantwortung, diesen ständig irrational einfliegenden Zweifeln zu widerstehen. und dem zu glauben, was wirklich wert ist zu glauben, Gottes Wort, Gottes Evangelium, und dürfen auf der anderen Seite mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen, sind dadurch nicht irgendwie unwürdig zu beten, sondern umso mehr befähigt und benötigen es zu beten, weil nur er davon freimachen kann. Und wir sehen, ja, die Geschichte geht weiter. Zuerst scheint es, dass die Szene quasi unterbrochen wird. Vers 25. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist. Ja, Jesus wollte zu diesem Zeitpunkt nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Deshalb habe ich vorher gesagt, vielleicht ist er weggegangen mit dem Vater und jetzt kommen die Menschen wieder nach, weil sie sehen, oh, da passiert was. Und so tut er schnell das Wunder, dass es nicht unnötig viel Aufmerksamkeit erregt. Aber er tut es als, und das soll das definitiv nicht überspielen, als Reaktion auf das Gebet des Vaters. Ein Gebet, das aus einem von Zweifel umgetriebenen Herzen gesprochen wird und wo der Beter doch sagt, Herr, und doch glaube ich und bitte ich, hilf meinem Unglauben. Das erhört der Herr. Nicht erst das, wo alles ausgefegt ist und ja, der Glaube feststeht wie eine Eiche. Er hört das Gebet, er spricht den Dämon an, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Er gibt damit dem Vater auch eine Zusicherung für die Zukunft, dass das wirklich nicht wiederkommen wird. Das ist auch sehr gnädig. Dann fährt der Geist aus, erinnert wieder fast schon an einen, ja nicht ganz, also er zerrte ihn heftig, heißt es, und fuhr aus und er wurde wie tot. Die Menge, die dazugelaufen kam, sprach, er ist tot. Eine letzte kurze Glaubensprüfung für diesen Vater, die aber der Herr Jesus schnell auflöst, indem er den Jungen an der Hand ergreift, ihn aufrichtet und er stand auf, er lebt, er ist frei. Der Herr Jesus hat das Gebet erhört. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, es folgt noch ein kurzer Nachtrag. Die Situation ist vorbei, der Vater hat sich verabschiedet, die Menge hat sich aufgelöst, Jesus ist mit seinen Jüngern wieder in das Haus gegangen, in dem sie beherbergt werden. Ob es nun eine Herberge ist oder ein Nachfolger des Herrn, der ihm freundlich die Tür geöffnet hat. Aber auf jeden Fall im Privaten fragen nun diese neuen Jünger das, was ihnen eigentlich schon die ganze Zeit auf dem Herzen brennen muss. Warum hat das bei uns nicht funktioniert? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und diese Frage ist berechtigt, denn in Markus 6, Vers 7 hat Jesus den Jüngern die Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben, hat sie danach weggeschickt in Zweiergruppen und sie haben das getan. Das heißt, sie hatten Erfahrung mit diesem Thema. Ja, das, ich meine, bei mir, ich würde mich jetzt nicht total wundern, wenn ich überfordert wäre mit so einem Thema, aber sie hatten Erfahrung. Sie hatten von Jesus die verbal kommunizierte Vollmacht über Dämonen. Und auf einmal funktioniert das nicht. Warum? Warum hat es nicht funktioniert? Die Antwort, die der Herr gibt, die scheint nun erstmal gar nicht so viel Licht ins Dunkle zu bringen, sondern eher noch mehr Fragen aufzuwerfen. Er sagt, diese Art kann doch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Eine Art. Das ist seltsam, oder? Gibt es Arten von Dämonen und können manche von denen durch Gebet und andere ohne ausgetrieben werden? Eine geheimnisvolle Aussage. Und es gibt unterschiedliche Arten, das zu erklären. Die mit Abstand häufigste, also wirklich mit weitem Abstand häufigste genannte Erklärung ist, dass also dieses Wort Art beschreibt eben einfach eine Rasse, ja, wie man eine Tierart beschreibt und so, kann man es durchaus rechtfertigen, davon auszugehen, beschreibt einfach die Art allgemein der Dämonen. Ja. Ihr könnt diese nicht ohne Gebet austreiben. Nicht eine Art von Dämonen, sondern alle Dämonen. Zwei andere Dinge, die ich einfach nennen möchte. Klar, es gibt natürlich auch die, die dann einfach sagen, okay, ich gehe davon aus, er sagt das hier, also wird es scheinbar unterschiedliche Arten von Dämonen geben. Ich habe keine Erfahrung damit, denn wir haben nicht die Aufgabe, Dämonen auszutreiben. aber es ist wohl so. Dann gibt Fruchtenbaum noch eine etwas speziellere Erklärung, ist gerade auf seinem Hintergrund dann doch interessant, weil es wird eben speziell gesagt, es ist ein tauber und stummer Geist. Und er hat das schon an anderer Stelle in seiner Erklärung der Evangelien genannt, dass damals im pharisäischen Judentum die Überzeugung war, also die waren schon der Überzeugung, sie können Dämonen austreiben, außer Taubstummel. Weil sie hatten da so einen Ritus und da mussten sie mit dem Dämon reden, aber mit einem Taubstummen kann ich nicht reden. Und deshalb war tatsächlich die Aussage, dass nur der Messias so etwas kann von ihnen und deshalb hat es auch eine sehr große Welle ausgelöst, als Jesus einen taubstumm Besessenen geheilt hat. Das war weiter hinten in den Evangelien ein starker Wendepunkt, da geschah diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Und nun könnte es sein, dass die Jünger davon einfach noch extra entmutigt waren, oder dass sie vielleicht sogar wirklich auch es auf so eine Art wie die Schriftgelehrten versucht haben und das nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall haben sie scheinbar nicht gebetet. Sie sind nicht einfach auf die Knie gegangen und haben gebetet. Also man kann jetzt viel spekulieren, das macht auch ein bisschen Spaß, aber Fakt ist, der Kern der Sache ist, sie hätten beten sollen und haben es nicht getan. Diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten, wobei das Fasten jetzt nicht alle Texte und nicht alle Übersetzungen wiedergeben. Aber Fasten ist ja eine Unterstützung des Gebets, von daher ja, beißt sich das jetzt nicht. Sie hätten beten sollen. Sie waren, ja, und Matthäus beschreibt es, in Matthäus ergibt uns nochmal ein anderes Wort des Herrn aus dieser Situation wieder, wo er nochmal genauer sagt, in Matthäus 17,20 ist seine direkte Antwort auf, warum konnten wir das nicht? Um eures Unglaubens willen. Da haben wir ihn wieder, den Unglauben. Ja, und um ihres Unglaubens willen haben sie nicht gebetet. Gebet ist immer Ausdruck von Glaube und Gebet braucht Glaube, um erhört zu werden. Hatten wir gerade bei dem Vater gesehen. Sie hatten natürlich Gründe zu zweifeln. Ja, es scheint in irgendeiner Form eine besondere Herausforderung dargestellt zu haben. Auf der anderen Seite, ich habe es ganz am Anfang gesagt, sie waren gerade in einer starken Glaubenskrise, in einer schweren Krise. Und sie haben nicht eine Erscheinung auf den Berg bekommen, sie haben eine Versuchung im Tal bekommen. Aber auch daraus sollten sie lernen. Sie standen quasi vor der gleichen Herausforderung wie der Vater. Sie waren in einer geistlichen Herausforderung und sie hatten Zweifel im Herzen. Und hatten genauso wie dieser Vater die Verantwortung, nicht ihren Zweifeln zu folgen, sondern ihrem Glauben. Sie beteten nicht, das heißt, sie folgten ihren Zweifeln. Sie glaubten nicht. Und das bringt nun eben, auch wenn es eigentlich derselbe Gedankengang ist, nochmal eine neue Dimension herein. Wir haben bisher eigentlich nur über das Thema der Errettung gesprochen. Aber diese Situation der Jünger erinnert uns auch daran, nicht nur bei der Errettung ist der Glaube wichtig, sondern auch bei der Nachfolge. Ohne Glauben werden wir nutzlos für den Herrn. Ohne Glauben können wir nicht dienen. Nicht erst, wenn es ums Dämonen austreiben geht, was wir nicht tun. Auch wenn es natürlich auch heute angebracht ist, zu beten, wenn man mit so etwas konfrontiert ist. Auch in der Nachfolge, im Dienst, braucht es Gebet. Gebet und Glaube. Wir müssen auch in der Nachfolge wirklich lernen zu glauben, wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Auch das ist doch etwas, was das Wort deutlich sagt. Aber die Umstände suggerieren anderes. Und doch habe ich Grund zu glauben und damit die Verantwortung, das zu glauben und demgemäß zu handeln und weiterzukämpfen gegen diese gebrochene Macht. Wir müssen glauben, wenn der Dienst wirkungslos zu sein scheint, dass der Herr seine Gemeinde bauen wird. Wir müssen glauben. Tun wir es nicht, werden wir resignieren. Und wir müssen glauben oder müssen lernen, auch Gebet im Glauben zu tun. Das wäre jetzt natürlich nochmal ein ganz eigener, eine eigene Predigt, die man jetzt anfangen könnte, was ich nicht tue. Ja, es braucht Weisheit, wir müssen lernen, was wir Gebet, mit wie viel Glauben sprechen können. Und doch ist es doch auch, sind wir ehrlich, im Gebet oftmals so, dass Dinge, von denen wir eigentlich erwarten können, ja, das ist mit großer Sicherheit der Wille des Herrn, dass wir doch uns im Herzen nicht zu diesem Glauben durchringen. Dass wir irgendwo doch gar nicht so richtig mit einer Erwartungshaltung beten, sondern von vornherein eher, ach so, ja, dafür sollte man beten. Ja, okay, ich bete dafür. Glaube aber nicht so richtig. Wir müssen lernen, auch in diesen Bereichen nicht diesen Zweifeln, die unser Herz immer wieder hochpumpt, zu folgen, sondern dem, was Gottes Wort uns lehrt und verheißt. Und da, wo wir eine Grundlage haben, zu beten, zu vertrauen, zu glauben, da sollen wir das auch tun. Und nicht den Zweifeln, die unser Herz uns predigt, gehorchen. Und damit bin ich am Ende. Haben wir über Unglaube gesprochen, gelernt, gehört. Nochmal, Unglaube ist tragisch wegen den gravierenden Konsequenzen, die er hat. Aber wir haben die Verantwortung und die Grundlage, um diesem Unglauben entgegenzutreten. Denn wir haben Grundlage zu glauben und dürfen Zweifeln, die unser Herz hervorbringt, mit einem entschlossenen Glauben und der Bitte um Hilfe begegnen. Und das sowohl, wenn es um das Heil geht, als auch, wenn es um die Nachfolge und das Gebet geht. Und damit bin ich am Ende.